RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Untuk hari Jumat tanggal 9 Juni 2017. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 9. Juni 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentare, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunun Nursiah, Pujiastuti, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien und China stärken den Maritim- und Infrastrukturbereich. Die Außenministerin Retno Marsudi hat sich mit ihren nahöstlichen Amtskollegen in Verbindung gesetzt. Indonesien wird seine maritime Maßnahmen bei der UN-Konferenz verweisen. Energieminister drängt China, die Öl- und Gasinvestitionen in Indonesien zu steigern. Die indonesische Regierung versucht, den Export nach Nigeria zu steigern. Zur Verhinderung der IS-Gruppe in Indonesien arbeitet Indonesien mit Australien zusammen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der chinesische Botschafter in Indonesien, Xi Feng, wird seine Amtszeit in Indonesien beenden. Gestern traf sich Botschafter Xi Feng in Jakarta mit Vizepräsidenten Yusuf Kalla, von ihm sich zu verabschieden. Bei dem Treffen teilte Botschafter Xi Feng dem Vizepräsidenten seinen Respekt und seine Freude über die Fortschritte der indonesisch-chinesischen Beziehungen während seiner dreijährigen Amtszeit in Indonesien mit. Botschafter Xi Feng brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Indonesien und China in Zukunft die Zusammenarbeit im Maritim- und Infrastrukturbaubereich wie den Bau von Häfen, Flughäfen und gebührpflichtigen Schnellstraßen sowie die Beschleunigung des Baus der Schnelleisenbahnstrecke von Jakarta nach Bandung stärken können. Demzufolge haben die Investitionen im Maritim- und Infrastrukturbereich in Indonesien das Potenzial, sich zu entwickeln.
China and Indonesia line our development.
Die hochrangigen Staatsbeamten sowohl in Indonesien als auch in China haben die Übereinstimmung über die Ingangsetzung der maritime Seidenstraße erreicht. Die Ingangsetzung ist eine Chance für uns, die Zusammenarbeit zu erweitern. Botschafter Xi Feng sagte weiter, die chinesische Regierung werde der Fertigstellung verschiedener Bauprojekte, vor allem des Bauprojekts der Jakarta-Bandung-Schnelleisenbahn, den Vorrang geben. Botschafter Xi Feng bedankte sich bei dem indonesischen Volk für alle Unterstützungen und Hilfen während seiner Amtszeit in Indonesien. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi hat gemeinsam mit den Na östlichen Außenministern, die Entwicklung in den Krisengebieten erörtert und ihre Meinung und die Bereitschaft Indonesiens zur Unterstützung der Lösung der Fragen im Gebiet geäußert. Das sagte Retno Marsudi vorgestern, nachdem sie ein Telefongespräch mit den Außenministern aus Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, der Türkei und dem Iran vor ihrer Rückkehr nach Indonesien über Doha geführt hat. In diesem Telefongespräch äußerte Retno Marsudi das Bedauern Indonesiens über die Lage im Gebiet. Die Außenministerin betonte die Wichtigkeit der nahöstlichen Länder, sich zu beherrschen und die Maßnahmen zur Reduzierung der Spannungen zu ergreifen. Sie gab ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die sich in dieser Lage verwickelten Länder den Dialog und die Versöhnung zur Lösung der Frage in den Vordergrund stellen. In diesem Zusammenhang sei Indonesien bereit, in der Lösung dieser Fragen zu vermitteln. Die maritimen Maßnahmen Indonesiens werden bei der Internationalen Maritimen Konferenz im UN-Hauptquartier zum Gegenstand werden. Der indonesische Minister für maritime Angelegenheiten, Luhut Binsar Panjaitan, sagte vorgestern in seiner schriftlichen Pressemeldung, dass diese Maßnahme einer der Haupttagesordnungspunkte in der Sitzungsphase mit 21 Ministern aus verschiedenen Ländern sei. Im Zufolge haben diese eine wichtige Bedeutung, da die indonesische Regierung mit der großen Verantwortung einverstanden ist, die Gesundheit der Gewässer zu pflegen. Der globale Handel sei auch von den indonesischen Gewässern abhängig, da ihr Potenzial groß sei. Außerdem habe Indonesien große Mangrovenwälder und die größten Seetangflächen der Welt. 17% der Korallenriffe der Welt finde man in Indonesien, erklärte der Minister weiter. Minister Panjaitan fuhr fort, die Regierung habe einen Nationalaktionsplan gemacht, um die Plastikabfälle in den Gewässern zu bekämpfen. Dafür werde die indonesische Regierung in den kommenden 8 Jahren die Nutzung von Plastik reduzieren und 1 Milliarde US-Dollar in ein Abfallverarbeitungsprogramm investieren. Der indonesische Energie- und Mineralvorkommenminister Ignatius Jonan drängt einige indonesischen Unternehmen, ihre Investitionen in Indonesien im Öl- und Erdgassektor zu steigern. Wie berichtet von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, sagte Minister Ignatius Jonan gestern in Beijing, China, dass die Investitionen der chinesischen Öl- und Gasunternehmen in Indonesien noch wenig seien, da sie erst 15 Jahren in Indonesien investiert haben. Minister Jonan zufolge haben die amerikanischen Öl- und Gasunternehmen inzwischen in Indonesien länger investiert. Minister Jonan nannte dann einige indonesischen Öl- und Gasgesellschaften wie Petrokina, CNOOC und CITIC, die in Indonesien investiert haben. Minister Jonan betonte aber, dass die indonesische Regierung den Unternehmen aus bestimmten Ländern keinen Vorrang gebe, um in Indonesien zu investieren. Die indonesische Regierung versucht, den Erfolg nach Nigeria zu steigern, um die bilaterale Wirtschaft zusammenarbeit. Dazu bietet die indonesische Regierung Nigeria die Produkte von der staateigenen Flugzeugindustrie Indonesiens, PT Dirgantara Indonesia, und von der staateigenen Schiffswerft Indonesiens, PT PAL an. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi erklärte gestern in Jakarta, dass die anderen staateigenen Firmen wie Garuda Maintenance Facility, PT Inka und BPOM bereit seien, mit Nigeria die Zusammenarbeit im Bereich der Pharmaindustrie durchzuführen. Ministerin Marsudi Cifalga öffne die indonesische Regierung den Weg für die indonesischen Firmen, um ihre Investitionen im Ausland wie in Nigeria zu erweitern. Dazu machen wir den Erfahrungsaustausch mit den Firmen, die bereits in Nigeria investiert haben, sagte Ministerin Marsudi weiter. Die indonesische Außenministerin hat dazu einen Ehrenbesuch an nigerianischem Vizepräsidenten Yemi Osinbajo gemacht. Bei dem Besuch wurde der Zusammenarbeitsvertrag zwischen Garuda Maintenance Facility und der nigerianischen Fluggesellschaften Max Air Limited im Wert von 3,4 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Das indonesische Koordinationsministerium für Politik, Recht und Sicherheit arbeitet mit der australischen Regierung in der Verhinderung von Sympathisanten der 15 Gruppe aus den Philippinen nach Indonesien zusammen. Minister Wiranto sagte vorgestern in Jakarta nach dem Treffen mit dem australischen Botschafter in Indonesien, Paul Grigson, dass die Zusammenarbeit sich auf praktische Bereiche wie unter anderem ein umfassendes und geeignetes System im Feld zu entwickeln erstrecken werde. Wiranto fuhr fort, dass die Regierung entschiedene Maßnahmen ergreifen werde, um laut Wiranto fokussiere sich die Regierung auf die Gebiete zwischen Australien, Indonesien, den Philippinen, Malaysia und Brunei. Eine umfassende Sitzung mit diesen Ländern werde bald durchgeführt werden. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.960,60 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.749,30 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.312 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 81%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum, um einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und um wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Der Iran wird vom Terror angegriffen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, zwei Terrorangriffe ereigneten sich am Mittwoch, den 7. Juni 2017 in Teheran, der Hauptstadt des Irans. Das Schießen und der Selbstmordbombenanschlag passierten im Parlamentsgebäude und im Grab von Ayatollah Khomeini. Dabei sind 12 Personen ums Leben gekommen. Der Vizeleiter des iranischen Sicherheitsrates, Reza Saifullahi, sagte dazu, die Täter dieser Terroraktion seien die iranischen Bürger, die sie in der Gruppe des Islamischen Staates des Iraks und Syrien, ISIS, einigen. Die ISIS-Terrorgruppe hat die Terroraktion beanspruchen und bedroht, dass sie auch andere Terroraktionen gegen die Schiiten im Iran durchgeführt werden solle. In seiner Aussage in sozialen Medien übermittelte der US-Präsident Donald Trump seine Sympathie für den Terror im Iran. Er sagte aber, dass die Tragödie in Teheran selbstverschuldet sei. Die Aussage von Trump hat hervorgerufen, dass der Iran auf die USA hart reagiere. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif sagte am Donnerstag, dass die Aussage von Trump über die Terroraktion in Teheran sehr schmerzhaft sei. Javad brachte zum Ausdruck, dass der Iran dem Anschlag von der Gruppe des US-Auftraggebers entgegenkomme. Donald Trump hat sein feindliches Verhalten gegen den Iran seit seiner Kampagnenzeit zum US-Präsidenten gezeigt. Er hat das Ziel, das Abkommen im Jahr 2015 zu annullieren. Nach dem Abkommen wird der Iran genehmigt, nuklear zu benutzen und die Nuklearwaffen statt der Sanktionenaufhebung zu entwickeln. Die iranische Revolutionsgarde hat beschuldigt, dass Saudi-Arabien und die USA sich in diesem Anschlag verwickeln. Sie geht davon aus, dass der Terror sich nach dem Treffen von Trump mit islamischen Staatsoberhäuptern in Saudi-Arabien ereignete. Beide Länder dementierten direkt diese Anklage. Dem sei nach gibt es auf der Welt keinen sicheren Ort vom Terroranschlag. Man kann nicht mehr nur aufrufen, sich zum Zuvorkommen des Terrors zu einigen. Es wird Zeit, gemeinsam die entschiedenen Maßnahmen gegen die Terrorgruppen zu ergreifen, da sie keine Rücksicht mehr auf die Humanität nehmen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen über die historischen Ereignisse, die am 9. Juni passierten. Wie folgt. Die Schlacht bei Brandy Station fand am 9. Juni 1863 statt und war eine der größten Reiterschlachten des amerikanischen Bürgerkrieges. In einem Versuch nach der Niederlage in der Schlacht bei der Chancellor Field an Informationen über die Truppenbewegungen der North Virginia Armee zu gelangen, überquerte das Cavalry Corps der Potomac Armee unter dem Befehl von Brigadier General Alfred Pleasonton und Rappahannock an mehreren Stellen und überraschte die Konföderierte Kavalleriedivision von Generalmajor Yolt E.B. Generalmajor Yolt E.B. Stuart mit seinem Angriff. Nachdem die Kämpfe fast den ganzen Tag angedauert hatten, ohne dass eine Seite einen entscheidenden Vorteil erringen konnte. Wie die US-Kavallerie über den Rappahan noch aus. Sie hatte sich erstmals der bis dato überlegenen Südstaaten-Kavallerie ebenbürtig gezeigt. Die Schlacht bei Brandy Station war eines der größten Reitergefechte des Bürgerkrieges und wurde von der Anzahl der beteiligten Kavalleristen her nur von der Schlacht bei Trevilian Station übertroffen. Dies war allerdings kein reines Kavalleriegefecht im klassischen Sinne, da dort größtenteils abgesessen gekämpft wurde. Der Dammbruch des Canyon Lake in Rapid City in South Dakota ereignete sich am 9. Juni 1972 und versuchte eine Flutwelle, die die Stadt Rapid City schwer verwüstete. Bei der Hochwasserkatastrophe kamen bis zu 238 Menschen ums Leben. Das 9. Juni 1972 gab es am frühen Abend schwere Regenfälle in Black Hills. Die Niederlage von 250 mm waren auf ein enges Gebiet beschränkt. Um 9 Uhr abends verstärkte sich der Regen. Jetzt fielen 150 mm in 2 Stunden. Um 9 Uhr abends verstärkte sich der Regen. Jetzt fielen 150 mm in 2 Stunden. Die Regenwasserabflüsse verursachten eine Sturzflut im Rapid Creek, vor die es keine Vorwarnung gab. Das Hochwasser brachte den Stausee zum Überlaufen, der Damm wurde überströmt, weil die Hochwasserentlassung mit Schwimmgut verlegt war. Der Spitzenzufluss in den Staue betrug etwa 1220 Meter Kubik pro Sekunden. Schon den ganzen Tag überführte den Rapid Creek Hochwasser. Abend ab 10:30 Uhr wurden über Radio und Fernsehen Warnungen vor allem Dammbruch gegeben. Der Wasserspiegel des Rapid Creek stieg dadurch um 12 Fuß oder 3,6 Meter. Die Flutwelle stürzte durch den Ort und verwüstete alles auf ihrem Weg. Die Bilanz waren 238 Tote, 3057 Verletzte, zeitweise bis zu 2000 Vermisste, 770 zerstörte und wohl 236 beschädigte Geschäfte, 7 zerstörte Brücken, 5000 zerstörte Autos und 1.600 Millionen Dollar Sachschaden. Etwa die halbe Stadt war zerstört. Um einer Wiederholung, die Bilanz waren 238 Tote, 3.057 Verletzte, zeitweise bis zu 2.000 Vermisste, 770 zerstörte und wohl 1.335 beschädigte Häuser. 36 zerstörte und 236 beschädigte Geschäfte, 7 zerstörte Brücken, 5000 zerstörte Autos und 160 Millionen Dollar Sachschaden. Etwa die halbe Stadt war zerstört. Um einer Wiederholung eines solchen Ereignisses vorzubeugen, hat man danach Pegel- und Messgeräte installiert, die vor ähnlichen Fluten in Zukunft zusammen sollen. Der Staudamm wurde wieder aufgebaut. liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Im Blickpunkt mit dem Thema Regierung gründet eine Präsidentenarbeitsgruppe zur Weiterrealisierung der Staatsideologie der Pancasila. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat vorgestern im Merdeka-Palast in Jakarta neun nationale Persönlichkeiten als Berater für die Präsidentenarbeitsgruppe zur Realisierung der Staatsideologie der Pancasila UKPPIP ernannt. Die Ernennung dieser neun Persönlichkeiten basiert auf den Präsidialerlass Nummer 31M von 2017 am 31. Mai. Es sind Megawati Soekarnoputri, Tri Sutrisno, M. Mahfud MD, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ma'ruf Amin, Said Akil Siraj, Arias Ananguru, Yewangu, Wisnu Bawa Tenaya, und Sudamek. Präsident Joko Widodo ernannte am gleichen Tag auch Yudi Latif als Leiter dieser UKP-PIP Arbeitsgruppe. Diese Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, den Präsidenten im Formulieren der öffentlichen Maßnahmen zur Bildung der Pancasila zu unterstützen, die Koordination, Synchronisierung und die Kontrolle der Bildung von Pancasila umfassend und nachhaltig durchzuführen. Diese Arbeitsgruppe dient auch als Beobachter. Sie sollte ebenso den strategischen Schritt zur Erleichterung der Durchführung der Pancasila vorschlagen und eine Zusammenarbeit mit den Instituten in der Durchführung des Programms dieser Arbeitsgruppe realisieren. Der Leiter dieser Präsidentenarbeitsgruppe, Yudi Latif, sagte nach der Ernennung, dass die Bildung der Pancasila, die momentan über den Lehrplan in Schulen ausgeführt werde, durch die Teilnahme der Bevölkerung gesteckt werden solle. Die Stimme mit dem Geist des Zusammenlebens, der von der Pancasila gefordert werde, überein. Die da laute, dass alle Seiten als indonesische Nation für die Stärkung des Inhalts der Pancasila verantwortlich seien.
Jalan terbaik adalah melibatkan peran serta komunitas. Kembali ke semangat, Pancasila itu gotong royong. Jadi ke depan, institusi negara
der beste Weg ist es, dass man die Rolle und die Gesellschaften am Geist der Pancasila die Zusammenarbeit teilnehmen lassen soll. Diese Präsidentenarbeitsgruppe ist nur ein Vermittler. Man muss aber die Gesellschaften motivieren. Dahulu werden wir unter anderem Kulturexperten, Filmschauspieler, Journalisten und Traditionleiter daran teilnehmen lassen, um die Pancasila anzuwenden.
Oleh karena itu kalau kita ada masalah, sebenarnya negara itu minta tolong pada komunitas untuk bisa ikut serta di dalam merawat nilai-nilai ini.
Yudi Latif sagte dazu weiter, er fordere die Geschäftswelt in Indonesien, an der Stärkung der Pancasila teilzunehmen. Sie sollten Vermittler zwischen den Gesellschaften sein, damit die vorhandene Kluft bewältigt werden könne. Inzwischen zeigt der Vorsitzende des indonesischen Parlaments, Setia Novanto, sich optimistisch, dass diese Arbeitsgruppe gut und effektiv arbeiten kann. Das war unsere Sendung Im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15,000 hundred funsi, 9,000 von hundred von uncuanci, 11,700 von achci kilohertz im program der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besucher Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesia.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017. Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, nach Bandung, Westjava zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer di Stadt Bandung und der Bezirk Bandung in der Provinz Westjava sind als Urlaubsziel am Wochenende geeignet. Dies kann man an der Zahl der Besucher sehen, die in der Ecke der Stadt Bandung gefunden werden. Der Grund dafür ist, dass Bandung viele Sehenswürdigkeiten hat. Wenn Sie ein anderes Touristenziel dort genießen möchten, können Sie möglicherweise den Abhang Kraton besuchen. Es liegt im Dorf Cihargem Puncak, Ciburral, Bandung. ist einfach, den Kraton zu erreichen. Vom Stadtzentrum Bandung aus können Sie zum Park Hutan Raya Ingenieur Haji Juanda über Dago Pakar fahren. Nach Passieren des Eingangstores des Parkes Hutan Raya sollten Sie Ihre Reise über die Dorfsiedlung bis zum Zeichen mit der Schrift Warung Bandrek fortfahren. Zum Abhang Kraton ist es dann nicht mehr weit. Die absüßige Straße erschwert aber das Fahren oder Gehen, um den Abhang zu erreichen. Daher sollten Sie Ihr Kraftfahrzeug auf dem Parkplatz im Umkreis von Warung Bandrek abstellen und mit dem Mitmotorrad-Ojek bis zum Eingangstor zum Kraton fahren. Dafür müssen Sie 15 bis 20.000 Rupiah bezahlen. Um das Areal zu besuchen, müssen Sie 11.000 Rupiah für die Eintrittskarte als lokaler Tourist und 76.000 Rupiah für ausländische Touristen bezahlen. Mit dieser Eintrittskarte können Sie auch den Park Hutan Raya Ingenieur Haji Juanda besuchen. Wenn Sie am Kraton ankommen, werden Sie von einer spektakulären Landschaft begrüßt. Dieses Touristenziel wurde im Mai 2016 vom Gouverneur der Provinz Westjava eingeweiht. Am Abhang können Sie die Ausdehnung der grünen Bäume zwischen den Hügeln sehen. Sie sollten diese Region vor der Morgendämmerung besuchen. Wenn Sie die Küste besuchen, können Sie den Sonnenuntergang genießen. Am Kraton können Sie den Sonnenaufgang erleben. Man glaubt, dass der Name Kraton von der Naturschönheit mit dem Panorama kommt. Wenn Sie Ihr Adrenalin ausstoßen möchten, können Sie den Abhang fotografieren wollen. Um die Besucher zu sichern, stellt der Verwalter des Abhangs Kraton ein Seil zur Verfügung. Die Besucher sollten aber immer vorsichtig sein. Wenn Sie ihn im September besuchen, können Sie die Migration von Tausenden von Vögeln sehen. Sie könnten eine Kamera mitbringen, wenn Sie den Abhang Kraton besuchen, damit Sie den Moment und das Panorama fotografieren können. Sie sollten auch eine Jacke tragen, da es dort kalt ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien zum Thema Der Abhang Kraton. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über den Robotkalender. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Wir hören hörer einer der Erfindungen in der menschlichen Zivilisation, die sehr hilfreich für das soziale Leben ist, ist das Kalendersystem. Neben dem BC-Kalender und dem Hijra-Kalender gibt es viele lokale Kalendersysteme in Indonesien, die im Anschluss an die lokale Kultur entwickelt wurde. Die Sasak Volksgruppe in Lombok in der West Nusa Tenggara Provinz hat eine Enchigar Tige und heilige Kultur. Im Alltag wenden die Menschen dieser Volksgruppe immer noch die ererbten Traditionen an. Eine davon ist die Kenntnis der Zeit. Es ist das Ergebnis der Beobachtung eines Sternhaufens von 7 Sternen. Diese Sterne liegt in der oberen linken Ecke von der Warte der Leute aus, die den Sternhaufen, also im Nordosten, beobachten. Er ist von der Gesellschaft der Sasak unter dem Namen Robot Stern bekannt. Der Robot Stern in Nordosten wird dann als Anfang des Jahres in dem Kalendersystem von der Volksgruppe der Sasak im Kalender Robot gesehen. Der Robot Sasak-Kalender ist ein Beweis dafür, dass die Vorfahren der Sasak wissenschaftlich arbeiteten. Der Kalender wird in der Regel von den traditionellen Foren gesteuert und wird noch heute genutzt, um eine gute Jahreszeit für die Landwirte zum Pflanzen und Ernten zu finden. Liebe Hörerinnen und Hörer, neben der Suche nach einer guten Anbau und Erntezeit wird dieser Kalender als Referenz für die Suche der besten Zeit zur Durchführung von religiösen Zeremonien und zur Teilung der Saison verwendet. Dies zeigt, dass der Kalender Robot einen geistigen Wert für die Gesellschaft der Sasak hat. Bis jetzt wird diese Zeitrechnung mit dem Kalender Robot von einigen Sasak verwendet, aber auch die Bayans in Nordlombok nutzen noch dieses System. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen heute einige Dangdutlieder präsentieren. Die Dangdutmusik ist immer herzgefühl von den Dangdutmusikliebhabern beeinflusst, weil diese Musik froh ist. Die Dangdutmusik ist in der indonesischen Gemeinschaft sehr beliebt. Dadurch singen die Popsänger die Dangdutlieder. Eine davon ist Wi Talita Latif. Nachdem sie im Jahre 2009 eine Popsingle veröffentlicht wurde, versuchte sie mit ihrer Fähigkeit durch Dangdutlied mit dem Titel Klopak-Klopak. Durch dieses Lied erhielt sie eine gute Reaktion von den indonesischen Dangdutliebhabern. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Talita Latif mit dem Titel Klopak-Klopak. Gute Unterhaltung.
Sama kamu cintaku, klepat-klepat sama kamu.
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade das Lied Klepek-Klepek, das von Talita Latif gesungen wurde. Bevor Talita Latif die Dangdut-Lieder singt, hat sie einige Berufe wie Fotomodell und Schauspielerin erfahren. Im Jahre 2003 war sie als Anzeigestar und Schauspielerin. Die Sängerin, die im Jahre 1981 geboren wurde, wurde sie im Jahre 2009 die Pop-Lieder veröffentlicht. Eines davon ist Au Awas. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Au Awas von Talita Latif. Viel Spaß beim Zuhören.
Ada yang lain saat ini dan nanti. Semua berubah, semua berubah. Hati yang dulu ku lalui tanpamu, kini tak mungkin, semua tak mungkin.
Meskipun beda arah waktu tujuan, sudah terlambat, sudah
satu kali
Rivijurer, wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm Musik Regenbogen noch hören, indem wir Ihnen einige Lieder von Talita Latif vorstellen. Die Musikwelt ist ein Teil in dem Leben von Talita Latif, vor allem nachdem sie mit einem Mitglied der Bandgruppe heiratet. Zum Schluss unseres Programms Musik Regenbogen hören Sie ein Lied von Talita Latif mit dem Titel Tikitikitik Cinta oder auf Deutsch Liebe. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.